Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski und ihr seid bei Deutschlandfunk Nova im Hörsaal. Wir suchen für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Wer heute jung ist, wächst in einer völlig anderen Welt auf, als es die taten, die schon etwas älter sind.
Pünktlich wie die Deutsche Bahn ist mittlerweile etwas, worüber man lacht, weil Kinder und Jugendliche und diejenigen, die jetzt erwachsen werden, haben ein funktionierendes und verlässliches Land, wie wir uns das vorstellen, nie kennengelernt. Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, das ist etwas, was Kinder nicht kennengelernt haben. Wir müssen uns einmal vergegenwärtigen, mit welchen Zukunftsperspektiven Kinder aufwachsen. Und was wir jetzt nicht hinbekommen, wird sich sehr lange auswirken.
Das war der Politikwissenschaftler Sebastian Kurtenbach über Kinder und Jugendliche in einer alternden Gesellschaft. Er hat seinen Vortrag am 29. März 2025 in Heilbronn gehalten, auf der Bildungskonferenz BIKO. Veranstaltet hat diese Konferenz die Akademie für innovative Bildung und Management Heilbronn-Franken.
Es ist etwas passiert, was wir lange übersehen haben. In der alternden Gesellschaft sind Kinder aus dem Fokus geraten. Die alternde Gesellschaft ist weder kindgerecht noch gerecht zu Kindern. Und jetzt kann ich große Statistiken rausholen und so weiter, aber was hilfreich ist, ist, gucken wir doch mal auf Kinder. Schauen wir mal, wie es ihnen geht. Und das können wir gut machen, indem wir auf den Geburtsjahrgang 2007 schauen. Der Geburtsjahrgang 2007, jetzt können wir es gleich kurz alle mal alt führen, die werden nämlich dieses Jahr 18. Der Geburtsjahrgang 2007, was haben die Kinder, die jetzt volljährig werden, was haben die eigentlich erlebt in ihrer Biografie? Sie waren etwa 8 Jahre alt, zweite, dritte Klasse, als eine verstärkte Zuwanderung aufgrund des Nahostkonflikts Syrien und im Irak gab es viele Geflüchtete nach Deutschland, Sie können sich erinnern, die sogenannte Flüchtlingskrise. Und die Kinder haben tatsächlich das als Krise erlebt, weil ihre Schulen waren komplett überfordert. Sie haben nur Überforderungen erlebt. Überforderte Erwachsene, überforderte Schulen und durchaus Orientierungslosigkeit. Das hat man dann ein bisschen in den Griff bekommen. Kurze Zeit später, gar nicht so lange später, brach die Corona-Pandemie aus. Und Kinder, viele von euch und Ihnen, sind in Schulen unterwegs und Kitas unterwegs, aber in dem Fall Schulen. Man muss sagen, Kinder hatten die krassesten Einschränkungen, obwohl sie kaum eine Risikogruppe waren. Ganz Alte auch waren eine Risikogruppe, aber Kinder eine krasse Einschränkung. Da waren die so in der 7., 8. Klasse. Kurze Zeit später, die Pandemie war noch nicht so ganz überwunden, brach der Krieg in der Form mit der Vollinvasion Russlands gegen die Ukraine aus. Und schon wieder erlebten Kinder, da waren sie etwa so 16, dass ihre Bildungsinstitutionen wieder völlig überfordert waren. Es ist ein bisschen besser gelaufen als 2015, aber wir können uns jetzt nicht auf die Schulter klopfen und sagen, das ist alles so super gelaufen. Und dann wurden sie etwa 18 oder sind dabei, 18 zu werden. Und was passierte dann? Wir reden, ohne sie zu fragen, über Wehrpflicht. Wir reden, ohne sie zu fragen, über einen Gesellschaftsdienst. Ich will das nicht bewerten, ob wir es brauchen oder nicht, aber es ist erstmal eine Feststellung dessen, was Kinder erlebt haben, die jetzt 18 werden. Und ich bilde an der Fachhochschule Münster Sozialarbeitende aus. Pünktlich wie die Deutsche Bahn ist mittlerweile etwas, worüber man lacht, weil Kinder und Jugendliche und diejenigen, die jetzt erwachsen werden, haben ein funktionierendes und verlässliches Land, wie wir uns das vorstellen, nie kennengelernt. Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, das ist etwas, was Kinder nicht kennengelernt haben. Auch die Idee von Aufstieg durch Bildung klingt gut. Versuchen Sie mal in einem Ballungszentrum und mittlerweile rundherum, sogar wenn Sie beide Vollzeit und akademischen Job arbeiten, Eigentum zu bilden. Wir müssen uns einmal vergegenwärtigen, mit welchen Zukunftsperspektiven Kinder aufwachsen. Nun könnte man zynisch sagen, ist so ein Generationenproblem. Warum soll das denn ein gesellschaftliches Problem sein? Ich möchte es Ihnen sagen, denn die Kinder, die jetzt im Bildungssystem sind, in der Grundschule beispielsweise, in der Kita sind, erleben übrigens noch das 22. Jahrhundert. Also das Jahr 2100 wahrscheinlich, viele von Ihnen, das muss man sich vergegenwärtigen. Und was wir jetzt nicht hinbekommen, wird sich sehr lange auswirken. Um also zu verstehen, und das müssen wir tun, um also zu verstehen, was ins Rutschen gekommen ist, sollten wir uns Schieflagen anschauen, die in der alternden Gesellschaft entstanden sind. Und die erste Schieflage, ich mache es schnell, ist evident, das kennen Sie alle, ist die demografische Schieflage. Auch jetzt kann man Verhältnisse zwischen Alt und Jung und so weiter aufrufen. Ich mache es einfach. Es gibt doppelt so viele 60-Jährige wie 6-Jährige in Deutschland. Das ist ein mathematisches Verhältnis, was wir nicht wegdiskutieren und auch nicht irgendwie relational einordnen können, sondern das ist der Fakt. Allerdings wird die Anzahl der Kinder, so die Prognosen, kaum mehr abnehmen pro Jahr, sondern wir haben es einfach mit einer sehr großen Gruppe, die sogenannte Boomer-Generation, komme ich gleich zu tun, die jetzt schlichtweg ins Rentenalter eintritt. Und die Boomer-Generation ist ganz spannend, mit der sollten wir uns beschäftigen, wenn wir über Kinder sprechen, denn sie war sehr prägend für Normalitätsvorstellungen und sie hat die Erfahrung gemacht, die Boomer-Generation, dass es selber sehr, sehr viele waren, aber für sie auch sehr viel zur Verfügung stand. Und in dieser Generation haben wir 2 Glücksfälle verschenkt. Die demografische Rendite. Es gab nämlich im Verhältnis zur Boomer-Generation relativ weniger Ältere und relativ wenige Kinder. Das heißt, für sie standen relativ viele Ressourcen zur Verfügung. Das wurde aber nicht übersetzt in wirklich nachhaltige Lösungen, beispielsweise im Bildungssystem. Die zweite ist die Friedensdividende. Nach Ende des Kalten Krieges gab es große Einsparungen im Bereich der äußeren Sicherheit und beide Glücksfälle wurden nicht genutzt. Und jetzt macht die Boomer-Generation aber auch die Erfahrung, dass sie schuld sein soll, dass sie Problem sein soll. Sie wurde in der Vergangenheit als wandelnder Problemberg bezeichnet. Und das würde ich sagen, das ist nicht gerecht. Denn sie haben durchaus viel Potenzial und sie machen jetzt auch die Erfahrung, nicht nur Teil des Problems sein zu sollen, sondern eben auch Teil der Lösung. Wir kommen auch noch darauf, dass es tatsächlich sie Teil der Lösung sind. Aber die Erfahrung, die im Moment im politischen Rahmen an sie herangetreten werden, arbeitet länger, entlastet ihr die Rentenkasse und ihr beseitigt ein Stück weit oder mildert es ab, das Fachkräfteproblem. Die Generation ist aber so groß, dass sie auch eine demokratische Schieflage mit strukturiert. Ich habe Ihnen die Altersstruktur der Wahlberechtigten bei der Bundestagswahl 2021 mitgebracht. Ich muss den Vortrag sehr spontan zusammenstellen. Sie verzeihen mir das bitte. Und wir können uns einmal anschauen, dass schon bei der Bundestagswahl 2021 etwa 58% aller Wahlberechtigten, nicht der Wähler, der Wahlberechtigten, bereits über 50 Jahre alt war. Bis zum Ende des Jahrzehnts wird es wahrscheinlich so sein, dass wahrscheinlich die Mehrheit der Wahlberechtigten, nicht der Wähler, immer nur der Wahlberechtigten, im Rentenalter sein wird, sodass diejenigen, die Politik maßgeblich bestimmen können, die Folgen von Politik nur in kleinerem Ausmaß tatsächlich selber umsetzen müssen. Und jetzt könnte man sagen, die Eltern könnten sich ja zusammentun. Aber wenn man alle Eltern zusammenzählt, unabhängig davon, ob sie jetzt wahlberechtigt sind oder nicht, sind es viele Millionen weniger, als der ADAC Mitglieder hat. Das heißt, wir haben es damit zu tun, dass Kinder eine Minderheit sind und auch Eltern zu einer Minderheit geworden sind und zu einer strukturellen Minderheit. Und wenn sie jetzt alle Eltern zusammentun würden und einen Verband gründen würden, alle wahlberechtigten Eltern sind wir etwa irgendwo zwischen 9 und 11 Millionen, kommt ein bisschen auf den Zuschnitt an, dann hätten sie nur die einzige Gemeinsamkeit, dass sie Eltern sind. Aber das war's. Es gibt ehrlich gesagt besser organisierte Konkurrenz. Ich habe Ihnen Zahlen hier mitgebracht. Der DFB hat 7 Millionen Mitglieder und der DGB 6 Millionen. Das heißt, diese sehr heterogene Gruppe der Eltern überhaupt zu organisieren, ist ziemlich unwahrscheinlich und es gibt sehr gut organisierte Konkurrenz. Jetzt gibt es immer noch die Idee, das Wahlalter abzusenken, beispielsweise auf 16 Jahre. Kann man machen. Ich bin niemand, der sich dagegen verwehrt. Aber wir dürfen den Effekt nicht überschätzen. Der Effekt wäre in wirklich fast Nachkommabereich aller Wahlberechtigten. Also das macht es nicht mehr so groß, weil die Generationen einfach nicht so groß sind. Zudem hat sich eine sozialstaatliche Schieflage entwickelt. Das ist die dritte Schieflage, auf die da tue ich Ihnen gleich auch mal ein paar Zahlen an, auf die ich vehement hinweisen möchte. Denn es ist wirklich interessant, wenn Sie außerhalb von Bildung auch mal mit Leuten über Sozialstaat reden, es ist für nichts Geld da, so scheint es. Wir reden über Pflegenotstand, wir haben Probleme mit Krankenhäusern. Kita-Katastrophe an vielen Orten, nicht genug Personal, kann ich selber auch ein Liedchen von singen. Die Bildungsstudien weisen in eine negative Richtung. Wir haben es mit zunehmender Altersarmut zu tun und so weiter und so fort. Und dabei haben wir so viel Geld im Sozialstaat wie selten zuvor. Und jetzt herzlich willkommen in meiner Grundlagenvorlesung Sozialpolitik. Ich habe Ihnen hier zwei Graphen mitgebracht. Ich kann Ihnen die Website bundeshaushalt.de sehr empfehlen. Auf der linken Seite sehen Sie die Struktur des Bundeshaushaltes, geordnet nach Ministerien. Und den größten Batzen, das ist ein großes rotes Tortenstück, ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und wenn man dann da draufklickt, auf dieses große rote Tortenstück, dann kommt man zur rechten Grafik. Und hier gibt es wieder ein großes Tortenstück und das gucken wir uns mal genauer an. Das sind nämlich etwa 127 Milliarden Euro Steuergeld pro Jahr, Tendenz deutlich steigend, für die Stabilisierung der beitragsfinanzierten Rente plus Bekämpfung von Altersarmut. Pro Jahr geben wir das mittlerweile aus, um die Rente stabil zu halten. Jetzt sieht man schon, dass sich da wirklich eine Schieflage entwickelt hat. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Es wurde im Bundestagswahlkampf wenig bis gar nicht über Bildung geredet. Aber es wurde auch ehrlich gesagt wenig bis gar nicht über Rente geredet oder über eine Rentenreform, die, man sieht es, geboten ist, die Spielräume beispielsweise für Investitionen in Bildung wirklich zurücknehmen. Jetzt könnte man überlegen, jetzt muss man es alles irgendwie umstrukturieren. Keine Sorge, danach hört es auch mit den Folien zur Grundlagenvorlesung Sozialpolitik auf. Wir gucken uns mal das Sozialbudget an. Das Sozialbudget sind alle Ausgaben des Sozialstaates auf Bundesebene. Und das Sozialbudget lag 2023 bei etwa 1,2 Billionen Euro. Es sind Rentenausgaben drin, Gesundheitsausgaben und so weiter. Und Sie sehen, so einfach was zu verschieben, geht da gar nicht. Der größte Batzen ist Rente, danach kommt Gesundheit, beides wird in der alternden Gesellschaft noch mehr werden. Und wo wollen Sie da umschichten? Das wird kaum funktionieren. Also das sehen wir. Die Spielräume sind wirklich eng geworden im Sozialstaat, um Gelder umzuschichten für Kinder. Und das ist die prekäre Situation, die sich ergeben hat. Wir haben also die demografische Schieflage, wir haben die demokratische Schieflage und wir haben die sozialstaatliche Schieflage. Und jetzt wissen Sie, warum ich Ihnen gesagt habe, das wird kein guter Laune-Vortrag werden. Wir können nämlich feststellen, dass sich daraus entwickelt hat, dass Kinder in einer prekären Situation sind. Jetzt gibt es richtige und falsche Schlussfolgerungen. Die kennen Sie alle. Die falsche Schlussfolgerung ist übrigens viel mehr Kinder. Viel mehr Kinder würde das System, so wie wir es heute haben, komplett überfordern. So richtig befordern. Teile der Eltern würden erstmal ausfallen, häufig ein Jahr. Das würde den Fachkräftemangel weiter verschärfen. Wir haben überhaupt nicht genug Personal in Kitas und Schulen, um das aufzufangen. Das heißt, es gibt richtige Schlussfolgerungen. Die sind aber anstrengender. Nämlich das heißt, alle Kinder optimal zu fördern. Bereits heute verlassen 50.000 Kinder pro Jahr die Schule ohne Schulabschluss. Das ist eine Katastrophe in einer alternden Gesellschaft. Und das ist jetzt auch nicht so, als hätten wir die Infrastruktur für die wenigen Kinder, die wir haben, adäquat zurechtgerückt. Nein, es fehlen hunderttausende Kita-Plätze und man mag es kaum glauben, es fehlen deutschlandweit mittlerweile tausende Schulplätze. Wir schaffen es mancherorts der Schulpflicht nicht mehr nachzukommen. Und zugleich, obwohl es wenige Kinder sind, sind die Ergebnisse aller relevanten Bildungsstudien wirklich im freien Fall. Die Älteren unter uns und Ihnen erinnern sich vielleicht noch an den sogenannten PISA-Schock Anfang der Nullerjahre. Der Aufschrei war riesig. Die Ergebnisse waren übrigens besser als heute. Der Aufschrei war riesig. Die Bildungsrepublik wurde ausgerufen. Warum bleibt es denn diesmal aus? Naja, Eltern sind auch eine Minderheit geworden. Damals waren die Boomer die Eltern. Das war eine relevante demografische und auch demokratische Gruppe. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Das heißt, Bildungsprobleme werden behandelt wie Minderheitenprobleme. Und deswegen brauchen wir kommen auch noch darauf zu sprechen, einen effektiven Minderheitenschutz. Es ist jetzt auch nicht so, als hätte man das nicht erkannt, es müssen wir was machen. Was hat man gemacht in einer funktional differenzierten Gesellschaft? Man schafft immer mehr verschiedene Institutionen und hofft, dass die irgendwie gut zusammenarbeiten. Es gibt Schnittstellenproblematiken und so weiter. Es wurden also viele, viele sogenannte Sonderumwelten geschaffen, die in irgendeiner Weise miteinander zusammenarbeiten sollen. Manchmal klappt das gut, toll. Häufig klappt das okay, manchmal klappt das gar nicht gut. Und das führt aber fast immer zu einer Verantwortungsdiffusion. Die oder der andere soll das machen. Und vor all diesem Hintergrund ist es ehrlich gesagt überhaupt nicht erstaunlich, dass uns in den wenigen Befragungen von Kindern, die es überhaupt gibt, Kinder und Jugendliche davon berichten, dass sie Sorge empfinden und dass sie einen Pessimismus für die Zukunft empfinden. Der sehr geschätzte Kollege Aladin El-Mafalani hat einmal in einem Interview gesagt, wenn man Kindern sagt, du kannst ja auch später einen Job aussuchen, Fachkräftemangel ist doch allgegenwärtig. Er hat diese wunderschöne Metapher gesagt, das ist wie ein Erste-Klasse-Ticket auf der Titanic. Und das trifft es sehr, sehr gut. Ja, die Jobchancen sind total gut, sage ich meinen Studierenden auch. Aber das Umfeld davon ist vielleicht nicht immer förderlich. Gut, gucken wir in die Schulen. Was passiert in Schulen? Wer ist da eigentlich in Schule? Wir können heute in den Schulen die Generation von morgen sehen. Und diese Generation lässt sich kennzeichnen mit dem Begriff Superdiversität. Superdiversität bedeutet, einfach gesagt, es gibt keine große Gruppe mehr. Es gibt keine normsetzende, tonangebende Gruppe mehr. Und wenn wir das auf das Thema Migration beziehen, machen wir, weil wir häufig keine andere statistische Maßzahl haben, den Fehler, den Migrationshintergrund zu nehmen als Indikator. Macht man, so hat sich so eingebürgert, übrigens fast nur in Deutschland, aber der sagt eigentlich wenig aus. Fragen Sie Ihre SchülerInnen einmal, nicht nur, ist eines deiner Elternteile nicht in Deutschland geboren, so wird der Migrationshintergrund nämlich heute gemessen, sondern welche Sprache sprichst du eigentlich zu Hause, welche Religion wird ausgeübt, welche Sprachen kannst du eigentlich, wir haben es mittlerweile in SchülerInnenbefragungen damit zu tun, dass manche Kinder Deutsch als vierte Sprache lernen. Und die Sprachenvielfalt und die Diversität in einer durchschnittlichen deutschen Grundschulklasse ist höher als in einem durchschnittlichen Vorstand eines DAX-Konzerns in Deutschland. Das ist die Zukunft dieser Gesellschaft. Und jetzt ist Schule aber sehr stark geprägt von Normalitätsvorstellungen. Und zwar Normalitätsvorstellungen von Lehrkräften. Und jetzt ist die Frage, in welche Normalität werden Kinder hier eigentlich versucht zu sozialisieren? In ihre eigene Superdiverse oder in die häufig bildungsbürgerliche, nicht immer, aber häufig bildungsbürgerliche, sehr homogene Normalität von LehrerInnen, die ihre habituelle Prägung als Maßstab ansehen. Und das ist wirklich interessant, wenn man das bespricht mit Lehrkräften und dann den Bogen spannt hin zu allgemeinen Problemen im Bildungssystem. Ich habe kaum eine Lehrkraft kennengelernt, die sagt, ja, das deutsche Bildungssystem ist doch super, das klappt gut und genauso sollte es weiterlaufen. Es gibt eine unglaubliche Unzufriedenheit damit, weil man merkt, da passt etwas nicht mehr. Und auch wenn Sie mit BildungspolitikerInnen sprechen, habe ich noch nie gerne gehört, genauso soll es weiterlaufen. Oder nur ein bisschen justieren und dann klappt das schon. Auch nicht gehört. Parteiübergreifend. Das heißt, es gibt im Bildungssystem durchaus die Erkenntnis, dass sich etwas ändern muss. Und durchaus auch die Unzufriedenheit damit. Aber, und das ist eine soziologisch richtig interessante Frage, warum sich diese Unzufriedenheiten nicht in Politik übersetzt. Nun haben wir schon wieder fast den Fehler gemacht, Kinder aus den Augen zu verlieren, weil wir wieder über die Bedürfnisse von Schule gesprochen haben, nicht über Kinder. Und ich plädiere mal sehr darauf, vom Kind aus zu denken, wie Kinder ihren Alltag und ihre Normalität erleben. Und wir haben es leider damit zu tun, das müssen wir feststellen, dass Kindheiten entstanden sind, wir fassen das im Buch unter dem Begriff der fragmentierten Kindheit, die sehr wenig miteinander zu tun haben. Kinder wachsen in Familien auf, die unterschiedliche Ressourcenausstattung haben. Das meint nicht nur Geld, sondern auch Zeit und Fertigkeiten. Kinder erleben ihren Alltag in sehr unterschiedlichen Stadtteilen. Wenn ein Kind, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen beispielsweise mit Essen, also mit der Stadt Essen vertraut ist, dann ein Kind, was im reichen Essener Süden aufwächst, erlebt eine ganz andere Umgebung, in dem es aufwächst, als im eher armutsgeprägten Essener Norden. Aber eben auch die Struktur der jeweiligen Sonderumwelten wie Schule oder Kita, also was Lage und Ausstattung angeht, variiert sehr, sehr stark. Und wir machen auch noch weiter die alltäglichen Spielräume und die Erreichbarkeit von informellen Treffpunkten wie Parks und dergleichen sind sehr unterschiedlich verteilt. Und ganz wichtig, das sekundäre Netzwerk, die relevanten anderen, diejenigen, die sich vielleicht für Kinder besonders dann interessieren, um sie zu fördern, engagierte Lehrkräfte, unterstützende Nachbarn. Diese fünf Elemente prägen den Alltag von Kindern und prägen auch den Habitus von Kindern. Kinder sozialisieren sich und lernen, was richtig ist und was falsch ist, wie man sich in der Welt verhält, durch diese fünf Elemente. So, was ist passiert? Es haben sich so unterschiedliche Kindheiten entwickelt, dass wir nicht mehr davon ausgehen können, die einen haben einfach weniger vom Gleichen. Es ist systematisch so unterschiedlich, dass die Bedürfnisse einer Gruppe sich nicht immer unbedingt decken, sogar im Widerspruch stehen können mit einer anderen Gruppe. Wir haben es aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen damit zu tun, dass wir nicht mit einer Kindheit es zu tun haben oder auch nicht mit einem Kindheitsideal, sondern auch innerhalb einer Stadt mit sehr unterschiedlichen Kindheiten. Wir fordern aber, Kinder in den Mittelpunkt gesellschaftlicher Aufmerksamkeit zu rücken. Und jetzt können Sie zu Recht widersprechen und sagen, über welche Kindheit sprechen wir denn dann ganz genau? Und das ist ziemlich kompliziert, weil wir in einer differenzierten Gesellschaft ja immer versuchen, möglichst optimale Lösungen für Zielgruppen zu entwickeln. Wenn die Zielgruppen sich aber sehr stark voneinander unterscheiden, fällt es eben sehr schwer, eine wirklich fördernde Kindheitspolitik zu unternehmen. So scheint es. Aber ich würde sagen, auch das ist wieder ein Moment, wo wir aus einer pädagogischen Haltung nachdenken, wo wir vielleicht aus einer politischen Perspektive drauf schauen, aber warum fragen wir eigentlich Kinder nicht? Und Klaus-Peter Strohmeier, der Dritte im Bunde, an den auch herzliche Grüße rausgehen, hat etwas getan, nämlich Kinder gefragt. Die Feststellung ist nämlich, dass Kinder immer mehr Zeit in Schulen verbringen und wahrscheinlich auch in Zukunft verbringen werden. Das heißt, wir müssen anders darüber nachdenken, wie der Alltagsort Schule eigentlich sein soll und wie es Kindern dort eigentlich geht. Und das hat er getan in der sogenannten UWE-Studie, das ist Umwelt, Wohlbefinden und Entwicklung von Kindern, und den Viert-, Siebt- und oder Neuntklässler befragt worden, und zwar alle in einer Stadt. Und ich kann Ihnen sagen, Wohlbefinden ist ganz, ganz wichtig. Also mit einem hohen Wohlbefinden eines Kindes geht Leistungsbereitschaft und so weiter einher. Ganz wichtig. Was ist denn die wichtigste Frage gewesen in dieser UWE-Studie? Große Fragebogenstudie. Die wichtigste Frage war, ein Kind, gibt es eigentlich einen Erwachsenen hier in der Schule, dem du wichtig bist? Dem du wichtig bist. Wenn das mit Ja beantwortet wurde, stieg Leistungsbereitschaft, stieg Wohlbefinden und so weiter. Und dabei meine ich nicht, dass nur LehrerInnen gemeint sind, sondern es kann Hausmeister sein, wer auch immer. Irgendjemand, der sich dafür interessiert. Und wenn man das mit Lehrkräften bespricht, dann ist das häufig etwas, was intuitives Verständnis aufruft, aber Schule überhaupt nicht die Struktur mitbringt, diese Frage zu stellen, diese Perspektive einzunehmen. Wie geht es Kindern eigentlich in der Schule? Und jetzt können wir, wenn wir diese Frage stellen, feststellen, dass es sehr starke Unterschiede zwischen Schulen gibt. Gar nicht unbedingt schulformbezogen, sondern es ist das allgemeine Schulklima einer Schule, was sehr stark variiert. Das heißt, Schulen sind sehr unterschiedlich gut für Kinder und daran müssen wir ansetzen und hier weiterarbeiten. Aber wenn wir uns dann damit auseinandersetzen, was passiert eigentlich dann in Schule, müssen wir sagen, diese Normalitätsvorstellungen, die ich eben schon kurz angerissen habe, sind dort sehr, sehr wirkmächtig. Denn klar, es braucht mehr Geld. Ich habe die Hoffnung, dass mit dem Sondervermögen Infrastruktur nun auch Investitionen zumindest in Schulgebäude vorgenommen werden können. Wir haben einen Investitionsstau in wirklich beträchtlicher Höhe. Schätzungen variieren sehr stark zwischen 30 und 60 Milliarden Euro alleine in die Schulgebäude in Deutschland. Aber, und das ist das dickere Brett, wir kommen auch gleich in anderen Zusammenhang nochmal darauf zu sprechen, wir brauchen einen Kulturwandel an Schulen. Wir brauchen eine andere Haltung in Schulen. Und da nennen wir drei Punkte, auf die wir achten müssen. Das ist erstens eine Entnormalisierung und das heißt, was muss ich eigentlich als Institution leisten und nicht, was muss ein Kind mitbringen, wenn es in die Schule kommt. Das ist eine andere Perspektive. Und das entlastet Familien. Familien müssen viel krasser entlastet werden, weil sie, wie es damit zu tun haben, dass die Arbeitszeiten von Eltern sich ausweiten müssen, wenn man den Wohlstand dieses Landes aufrechterhalten wollen. Das heißt, Schule muss hier ihre Normalitätsvorstellungen verändern. Aber es braucht auch eine Entwöhnung. Es kann nämlich nicht mehr hingenommen werden, dass Kinder einfach im System scheitern. Ich habe eben schon mal gesagt, nochmal, ich kann das immer nur wiederholen, sagen Sie sich das 30 Mal am Tag, 50.000 Kinder verlassen jedes Jahr die Schule ohne Schulabschluss. Die Kohortengröße, damit Sie eine Idee haben, liegt bei etwa 650.000. Das ist ein viel zu großer Anteil von Kindern, die jedes Jahr die Schule ohne Abschluss verlassen. Und es braucht eine Verantwortungsübernahme. Schulen müssen oder sollten aufhören, wenn wir zu sagen, dann muss das die Familie regeln. Wir haben hier nicht genug Zeit, um Lesen beizubringen. Das muss jetzt die Familie tun. Familien sind häufig dazu kaum mehr zeitlich in der Lage. Und das ist auch manchmal wirklich ein Glücksspiel, ob die Familie das kann oder nicht lesen beibringen. Das liegt dann durchaus in der Verantwortung von Schule. Daher braucht es einen Kulturwandel, der Kinder auch tatsächlich ins Zentrum rückt und sie durchaus unterstützt mit multiprofessionellen Teams. So, wie kann man das machen? Das sind die Gretchenfragen und eben ist ja gesagt worden, mir liegt es an praktischen Lösungen. Und eine Lösung, die ich im Buch sehr stark mache, die wir im Buch sehr stark machen, ist Schule heute, so wie sie strukturiert ist, das kennen Sie aus Ihrem Arbeitsalltag, ist total überfordert. Die machen nämlich ganz viel. Ich bilde in der Ruhr-Universität Bochum auch selber mit Lehrern aus. Ich weiß, was die lernen. Und dann treffe ich die ein paar Jahre später und frage, was die machen. Und das hat relativ wenig miteinander zu tun, bemerkenswerterweise. Und wir bilden Lehrkräfte dafür aus, guten Unterricht zu machen. So gut, also mit Vorstellung, was wir glauben, was guter Unterricht sei. Aber Schule macht so viel mehr mittlerweile. So viele Aufgaben hat sie hinzubekommen. Und das muss jedes System überfordern. Deswegen brauchen wir ein anderes Verständnis dafür, wie Schule sich öffnen muss, um tatsächlich multiprofessionelle Teams zuzulassen, Unterstützung sich reinzuholen. Und was liegt nahe als der Nachbar? Schule tatsächlich sozialräumlich zu öffnen, und damit meine ich tatsächlich einen weitergehenden Ansatz als bislang, wäre hier ein sinnvoller und gangbarer Weg, wie wir auch aus internationalen Beispielen kennen. Ich meine damit keine radikale Reform im Sinne eines kompletten Systemwandels, weil man da leider realpolitisch sagen muss, wenn wir jetzt anfangen, die Abschaffung des Gymnasiums als erstes zu fördern, können wir auch gleich aufhören. Sondern wir sollten überlegen, was sind sinnvolle und umsetzbare Wege. Und das ist die Idee, die Orte, an denen Kinder sowieso viel Zeit verbringen und auch immer mehr Zeit verbringen werden, zu einem gesellschaftlichen Mittelpunktsort und nicht mehr als eine abgeschottete Sonderumwelt zu verstehen. Und das heißt, Schule muss weniger machen und zugleich mehr kooperieren. Entdifferenzierung. Das gelingt in einer differenzierten Gesellschaft nur unter krassesten Notlagen. Aber ehrlich gesagt sind wir da mittlerweile dort angekommen. Und ein Vorschlag dazu ist ein sogenannter Community-Ansatz. Also Schule weiterzuentwickeln zu einem Community-Zentrum. Sie können sich das so vorstellen, eine Art Stadtteilcampus, in dem nicht nur Schule stattfindet, sondern auch Vereine Platz finden, die verschiedenen sozialen Einrichtungen in einem Stadtteil Platz finden. Und das Community-Zentrum hat eine Campusleitung, die auf Augenhöhe kooperiert mit der Schule und Schule Leistungen zur Verfügung stellt, wie beispielsweise ein Kind hat Probleme beim Lesen lernen, dann wird von Seiten des Community-Zentrums beispielsweise eine Lesepatin oder ein Lesepate mit organisiert. Das sind sehr pragmatische, lebensweltnahe Ansätze und Lösungen. Und dabei kann auf den Erfahrungen aufgebaut werden, die wir bislang mit OGS gemacht haben. Ich weiß, es gibt einen Riesendiskurs über OGS, aber wir können erstmal feststellen, was bislang passiert ist, aus einer ganz formalen Perspektive. Nämlich, Schule teilt sich einen physischen Ort mit einem sozialen Träger, der einen Vertrag häufig mit der Schule oder eben auch mit den Eltern der SchülerInnen abgeschlossen haben für eine Nachmittagsbetreuung. Also das heißt, in irgendeiner Form funktioniert hier bereits die Kooperation mit einem sozialen Träger. Also ist das System grundsätzlich dazu in der Lage. Und darauf kann aufgebaut werden und weitergemacht werden. Und ich möchte, dass wir einmal darüber nachdenken, was möglich wäre. Stellen wir uns einmal vor, auf einem solchen Stadtteilcampus, in dem eine Schule integriert ist, übt auch nachmittags die Freiwillige Feuerwehr und da können Kinder mitmachen. Da gibt es vielleicht die Stadtteilbücherei, wo es Bastelangebote gibt und so weiter. Also ist die Idee tatsächlich, Schule rauszulösen aus ihrer isolierten Haltung. Und ich würde auch sagen, Kitas können hier auch gut ihren Platz finden. Aber ich würde sagen, ich treibe es noch weiter. Wir sollten sogar noch weitergehen. Am besten sind das auch Orte, wo Eltern auch, wenn sie zum Beispiel, das passiert aufgrund der Wohnungsmarktkrise immer häufiger, haben sie kein eigenes Arbeitszimmer mehr, sodass sie sich vielleicht einen Coworking-Space in einem Community-Zentrum einloggen können. Und zum Mittag gibt es vielleicht auch das Schulessen. Und dann ist es nicht mehr so egal, was es eigentlich in der Schule mittags zu essen gibt. Es wird nicht mehr übersehen. Das heißt, wir müssen anfangen, darüber nachzudenken, wie wir die Ressourcen, die wir haben, mit Schule systematischer als bislang zu verknüpfen und Schule dabei ein Stück weit zu entlasten, das auch selber leisten zu können und leisten zu müssen. aber eben auch Schule zu einem wirklichen Mittelpunktsort des gesellschaftlichen Zusammenhalts zu machen. Denn ich bin sicher, gäbe es solche Community-Zentren, hätten wir es auch mit einer resilienteren, demokratischen Gesellschaft zu tun. Und ich sammle im Moment, und schicken Sie mir bitte ganz viele E-Mails, kurtenbach@fhmünster.de, nämlich ich sammle im Moment Gegenargumente, warum Community-Zentren nicht möglich sind. Und es gibt drei. Ich will sie nicht verschweigen. Erstes ist kein Platz. Wenn man zusätzliche Gebäude braucht, die Liegenschaften, will ich gar nicht sagen, dass das an manchen Orten nicht gibt. Das Argument schenke ich Ihnen. Wir können mal gucken, ob man vielleicht Schulgebäude aufstocken kann, wo kein Platz ist, kein Platz. Allerdings gibt es in der nächsten Zeit viele Investitionen in die Gebäudeinfrastruktur von Schulen und wo ein Wille ist, ist häufig auch ein Weg. Zweitens Kinderschutzkonzepte. Nehme ich total ernst. Wenn da Erwachsene auf dem Schulcampus rumlaufen, braucht man ein ordentliches Kinderschutzkonzept. Ich habe mit vielen Kolleginnen darüber gesprochen, die im Bereich Kinderschutz unterwegs sind, sagen, das ist machbar, kein Problem. Und jetzt kommt das Endgegnerargument. Wer darf einen Schlüssel haben? Und ich bin nicht sicher, wie er sich darauf antworten soll. Aber ich muss sagen, wenn das Problem ist, wenn das tatsächlich das Problem ist in der Gestaltung der Infrastruktur für die Zukunft dieser Gesellschaft, dann haben wir wirklich ein Problem. Das heißt, erfinden wir keine Ausreden, warum es nicht geht, sondern überlegen wir, was wir tun können, damit solche Mittelpunktsorte, in denen Kinder auch tatsächlich im Zentrum stehen, Wirklichkeit werden. Und dabei helfen uns vielleicht die Boomer, die Großeltern. Denn die Boomer-Generation sind auch zu zwei Drittel Großeltern. Und Großeltern ist es überhaupt nicht egal, wie es Enkeln geht. Älteren ist es auch nicht egal, wie es Kindern geht. Kindern und jungen Leuten ist es auch nicht egal, wie es Älteren geht. Die halten wenig von Rentenkürzungen oder schlechter Pflege. Im Gegenteil. Die Generationenverhältnisse in den wenigen Befragungen, die es dazu gibt, sind sogar so gut wie noch nie. Man findet die Großeltern auf einmal cool. Eltern übrigens auch, sage ich als Papa. Aber das heißt, es gibt nicht diesen Generationenkonflikt, den man vielleicht erwarten würde, sondern es gibt ein unglaubliches Potenzial im Engagement füreinander. Und jetzt kommt der große Vorteil der Boomer-Generation, nämlich, das sind viele. Und das heißt, wenn wir nur es schaffen würden, 10% der Boomer-Generation dazu zu kriegen, sich ehrenamtlich in einem Ruhestand, und das ist eine Generation, die ist so wohlhabend, gesund, mobil, technikkompetent, wie keine andere Großelterngeneration zuvor. Wenn wir es schaffen, 10% von ihnen für Engagement für Kinder zu begeistern, dann ist das mehr als alles pädagogische Personal in Kitas und Grundschulen in Deutschland zusammen. So groß ist die Generation. Aber dafür braucht es eine systematische Ansprache. Als Beispiel, mit dem Rentenbescheid wird ein QR-Code mitgeschickt. Ja, Großeltern können mittlerweile QR-Codes scannen. Jetzt dürfen wir uns wieder alle alt fühlen. Und dann gibt es einen Link zu einer Plattform der Wohlfahrtsverbände und der Kommune, wo man sich vielleicht ein halbstündiges Beratungsgespräch über die verschiedenen Engagementmöglichkeiten am Ort buchen kann. Das ist kein Hexenwerk. Und übrigens, die Deutsche Rentenversicherung macht sowas schon, nämlich für ehrenamtliche Begleiterin für Rentenanträge. Das heißt, sie haben durchaus Erfahrungen damit. Und diese systematische Ansprache kann auch durch Community-Zentren stattfinden. Wenn es einen Ort in meinem Stadtteil gibt, an dem so viel stattfindet, dann kann ich mich vielleicht auch gut dort engagieren. Das heißt, wir brauchen eine direkte Ansprache, aber vielleicht auch Belohnungssysteme wie beispielsweise steuerfreie Honorare, aber eben auch tatsächlich eine gesellschaftliche Aufmerksamkeit vom Engagement für Kinder. Das Wichtige ist, dass wir keine Insellösungen mehr suchen, sondern tatsächlich dazu kommen, integrierte Lösungen zu entwickeln, wo wir vom Kind aus denken und nicht aus den Egoismen von Ressorts, von Organisationen, von Dezernaten, von Ministerien, sondern vom Kind aus überlegen, was sie brauchen. Und dabei hilft es übrigens sehr stark, Kindern einmal zuzuhören und ihre Meinung ernst zu nehmen. Und daher als letzter Lösungsvorschlag, den ich Ihnen für heute mitgebracht habe, wirklich ein Plädoyer für einen Minderheitenschutz. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes hat mehrfach schon die Rechte der nachkommenden Generation gestärkt. De facto hätten wir eigentlich schon einen Minderheitenschutz. Dennoch würden wir sagen, wir brauchen Kinderrechte im Grundgesetz. Man kann zwar sagen, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass damit nicht automatisch Frauenrechte einhergegangen sind. Frauen konnten ihre Stimme erheben und haben sich gewehrt und ihre Rechte erkämpft und erarbeitet. Das ist immer noch ein weiter Weg, aber da ist schon viel passiert und die Rechte stehen im Grundgesetz, obwohl es eigentlich über den Artikel alle Menschen sind vom Gesetz gleich, gar nicht nötig, theoretisch gar nicht nötig wäre. Kinder können das nicht so einfach. Kinder brauchen tatsächlich die Unterstützung von Erwachsenen dafür, dass Kinderrechte ins Grundgesetz reinkommen. Und das heißt thematisieren, thematisieren, thematisieren. Aber damit hören wir Kindern aber immer noch nicht zu. Wir schweifen wieder ab. Wir hören Kindern immer noch nicht zu, weil wir keine Strukturen haben, Kindern zuzuhören. Das muss sich ändern. Deswegen schlagen wir sogenannte Zukunftsräte vor. Zukunftsräte ist ein Rat, eine Gruppe von jungen Menschen, ab 10 Jahren etwa, kann man das schon machen. Ich selber bin glücklicher Vater eines 4-jährigen Kindes, der in die Fröbel-Kita geht und der macht da schon die ersten Erfahrungen mit Demokratie. Also Beteiligung kann schon sehr, 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 sehr früh anfangen. Aber fangen wir mal ab 10 Jahren an. Wenn wir junge Leute in einen solchen Zukunftsrat verantworten, der einem Parlament oder einem Stadtrat an der Seite steht und das Recht hat, ExpertInnen einzuladen und Anhörungen stattzufinden und Statements, also Kommentare für anstehende Entscheidungen abzugeben. Und Stadtrat oder Parlament muss sich öffentlich dazu verhalten. Wir können es ja ablehnen. Aber öffentlich dazu verhalten, hätten wir 2 Dinge gewonnen. Erstens würden wir systematisch Kindern zuhören, Kindern und jungen Menschen zuhören. Und zweitens müssten wir begründen, warum wir ihren Bedürfnissen nicht folgen. Das ist ein riesiger Vorteil, den wir nicht unterschätzen dürfen. Deswegen plädieren wir sehr stark dafür, dieses Format einzuführen und auszuprobieren. Gut, zum Schluss. Kinder gehören in das gesellschaftliche Zentrum und auch in die Mitte politischer Aufmerksamkeit, was aber angesichts ihrer Minderheitenposition und auch der prekären Lage, in denen Kinder stecken, eine Herausforderung ist. Um das zu erreichen, kommt es aber auf jede Einzelne von uns an, die in ihren Arbeitszusammenhängen, in ihrem Alltag mit Kindern befasst sind oder in der Lage sind, die Organisationen, in denen wir uns bewegen, vielleicht in die Kooperation mit anderen Organisationen zu bewegen, um für Kinder ein besseres Umfeld zu schaffen. Wichtig ist mir ganz, also es ist wirklich wichtig, deswegen tue ich im Moment von einer Veranstaltung zur anderen, weil das Thema, wir müssen jetzt was machen. Wir müssen das Thema zum Thema machen und zum Thema halten. Wir haben kaum mehr Zeit dafür, jetzt wirklich umzuschwenken, einen Kulturwandel hinzubekommen auf verschiedenen Ebenen und keine Insellösungen mehr machen. Ich würde sagen, genug gefrickelt, tun wir. Vielen Dank.
Das war der Politikwissenschaftler Sebastian Kurtenbach über Kinder und Jugendliche in einer alternden Gesellschaft. Er hat seinen Vortrag am 29. März 2025 in Heilbronn gehalten, auf der Bildungskonferenz MIKO. Veranstaltet hat diese Konferenz die Akademie für innovative Bildung und Management Heilbronn-Franken.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Donnerstag und Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.